Hallo und herzlich willkommen im Sportwoche-Podcast. Mein Name ist Johannes Rieder und nicht erschrecken, ihr seid hier schon richtig. Das ist der Sportwoche-Podcast von Christian Trastil. Diese Folge werde ich aber gestalten. Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, warum. Ich mache meine abschließende Arbeit über das Thema Mentaltraining im Nachwuchsfußball und habe mich entschieden, das in Form eines Podcasts zu gestalten. Christian ist der Vater einer meiner besten Freunde und da wir alle wissen, dass er den Podcast und das Equipment für solche Aufnahmen hat, habe ich ihn gefragt, ob er mich bei der Aufnahme unterstützen kann. Und das hat er sehr gerne gemacht und hat gemeint, dass mein Thema für eine öffentliche Folge im Sportwoche-Podcast sehr spannend wäre. Darum gibt es jetzt diesen Podcast von mir. Ich habe zu dem Thema zwei Gäste eingeladen, die sowohl Erfahrung mit Fußball als auch mit Mentaltraining haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in der kommenden knappen Dreiviertelstunde dabei bleibt. Und mein erster Gast sitzt schon vis-à-vis von mir und heißt Bernhard Krumpel.
Ja, danke für die Einladung. Zunächst einmal, Johannes, es ist ja ein spannendes Thema und Mentaltraining ist ja in vielen Fällen einsetzbar, aber vor allem auch natürlich im Sport und im Fußball. Ganz kurz, ich habe auch selber gespielt früher, hat aber jetzt technisch, sage ich einmal, nicht so gereicht. Also ich bin dann gekommen bis zur obersten Liga beim Jugendbereich. Und das war doch sehr intensiv und dann haben meine Eltern gemeint, ich soll mich doch eher auf die Matura konzentrieren. Und was mir beim Sport immer sehr gefallen hat, ist, dass zwar jeder trainieren kann, sich hochtrainieren kann, aber letzten Endes sehr oft die mentale Situation des Spiels entscheidet.
Ja, danke. Und wenn du jetzt gesagt hast, du hast selber gespielt, bis zu welchem Alter hast du gespielt?
Ja, ich spiele jetzt noch in einer Hobbygruppe, aber so richtig vereinsmäßig und meisterschaftsmäßig habe ich gespielt in der Wiener, beim Wiener Fußballverband bis 17, 18 und dann noch in der katholischen Liga hat es geheißen oder heißt es noch bis ja 30.
Okay, und warum hast du dann aufgehört eigentlich? Aufgrund von Verletzungen oder zeitlich?
Bei der letzten Liga war ich dann schon einer der Jüngeren. Und habe durchaus mit Eltern mitgehalten, okay, die allerdings dann schon Verschleißerscheinungen hatten. Und so ist die Mannschaft dann irgendwann einmal zerbröselt. Dann wurde ich in eine andere Mannschaft hineingenommen. Und das hat sich aber dann auch einfach zerschlagen. Die haben sich wieder mit einer anderen Mannschaft zusammengetan. Und da war dann der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt nur mehr hobbymäßig und das mache ich einmal die Woche.
Ah ja, okay, sehr cool. Wir werden ja heute viel über das Thema mentale Aspekte im Fußball sprechen. Mhm. Wenn du jetzt jemanden erklären müsstest, der eigentlich keine Ahnung beziehungsweise sehr wenig Ahnung von diesem Thema hat, wie würdest du Mentaltraining jetzt vor allem in Bezug auf Fußball erklären?
Bei Fußball habe ich zwei Aspekte. Es ist ja ein Teamsport. Das heißt, die persönliche mentale Situation hängt zwar von einem ab, aber auch vom Team selber. Also wie ist der Teamspirit und welche Rolle spielen die anderen Spieler? Gibt es einen Motivator? Gibt es da jemanden, der in schwierigen Situationen dann die Mannschaft aufputscht? Also wie ist das Gesamtgefüge in der Mannschaft drinnen? Das ist beim Fußball eine ganz wichtige Rolle. Und was oft vergessen wird, Fußball ist ein Fehlersport. Das heißt, Fehler zu machen gehören zum Spiel und bringen dann eben auch spannende Situationen hervor. Aber man kann beim Fußball jetzt nicht davon ausgehen, dass man auf den Platz geht und 90 Minuten ein perfektes, fehlerloses Spiel hinstellt, sondern muss sich bei Fehlern selber wieder so fokussieren, dass man sagt, okay, weiter geht's.
Klar. Und wenn du jetzt sagst, Teamsport, arbeitet man im Fußballbereich mit einem ganzen Team oder arbeitet man da mit einzelnen Spielern dann zusammen?
Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe beides bereits erlebt. Meistens ist man dann fokussiert oder richtet man sich in Richtung eines Spielers hin oder einer oder mehrerer Einzelspieler, die einen auch ansprechen, weil es geht ja um die mentale Verfassung und das bedeutet, es geht jetzt nicht nur darum, um Fokussierung, Sport, sondern da spielen auch manchmal familiäre Themen eine Rolle, Erwartungshaltungen von Familien, die der Meinung sind, ihr Sohn wird Weltstar werden und berühmt werden. Mhm. Und es sind Aspekte drinnen, die dann auch natürlich hinein spielen, auch ins Team hinein.
Okay. Wenn wir jetzt direkt zum Thema Nachwuchsfußball kommen, hast du da schon selber Erfahrungen gemacht?
Ja, also sowohl mannschaftstechnisch als auch mit Einzelspielern. Und dieser Mannschaft beispielsweise war es insofern spannend, weil mir auch bei der Beobachtung schon am Anfang aufgefallen ist. Ich habe Meisterschaftsspiele beobachtet im Auftrag vom Trainer zunächst einmal. Okay. Und er hat mir natürlich einzelne Spieler schon beschrieben, beziehungsweise hat gesagt, ich soll mir selber ein Bild machen. Aber mir ist aufgefallen, die Mannschaft war von den Spielern her exzellent. Also die hätten bei den oberen drei Plätzen mitspielen können, haben sich aber tatsächlich im unteren Bereich aufgehalten. Okay. Und mir ist aufgefallen, da war keine Kommunikation in der Mannschaft. Also das andere Team, das auch im unteren Bereich war, hat sich angefeuert, geschrien, motiviert, aufgeholfen, wenn jemand hingefallen ist. Und bei der Mannschaft, die ich beobachtet habe, war eigentlich keine Kommunikation vorhanden.
Das heißt, wenn du sagst, du hast dir die Mannschaft davor angeschaut, läuft das normalerweise so ab, dass du dir immer zuerst die Mannschaften anschaust und dann mit ihnen arbeitest? Oder wie ist da so der Ablauf?
Na, der Ablauf kann unterschiedlich sein, aber ganz wesentlich gehört natürlich das Beobachten der Mannschaft beim Meisterschaftsevent dazu. Das heißt, wie verhalten sie sich in der Drucksituation, beziehungsweise auch in dem Fall, wie verhalten sie sich vorher? Und da gibt's, ich nenne es einmal, sehr dominante Spieler, die der Meinung sind, man pusht sich vor dem Spiel in die Höhe mit lauten Rap, ignorierend, dass andere in der Mannschaft eigentlich die Ruhephase vor dem Spiel brauchen. Also das sind auch Elemente, die man natürlich dann sehen muss. Mhm. Und auf Einzelspieler zuzugehen, also ich gehe eher den Weg, dass man dann das Angebot macht, entweder über den sportlichen Leiter oder über den Trainer, dass man sagt, okay, hier gibt es jemanden für den mentalen Bereich, wer sich da interessiert oder verbessern möchte, kann jederzeit kommen. Was ich glaube nicht funktioniert ist, wenn ein Spieler zwangsweise zugeordnet wird und sagt, so jetzt arbeite mal an deiner Psyche oder so, sondern der Spieler musste schon selber erkennen, dass das eine Möglichkeit ist, die ihn auch weiterbringt.
Okay, dankeschön. Und wenn wir jetzt ein bisschen darüber im Nachwuchsfußball bleiben, welche Themen sind vor allem bei jungen Sportlern besonders betroffen, sage ich jetzt mal? Ist das eher der Druck, der von verschiedenen Seiten kommen kann? Oder ist das Selbstvertrauen, was fehlt? Oder was sind da so die häufigsten Bereiche?
Also sehr oft erlebe ich den Druck, wie von den Eltern, aber auch von sich selber. Und das Mannschaftsgefüge, an dem wird auch sehr selten gearbeitet, zumindest dort, wo ich hingerufen wurde bisher. Und das ist auch etwas, was man natürlich immer mitdenken muss. Das heißt, der Einzelne, wenn ich weiß, der Einzelne ist vielleicht mental nicht so stark, dass er sich selber motivieren kann, dann muss ich schauen, okay, wo ist jemand, der ihn motivieren kann, in seinem direkten Umfeld nämlich. Ja. Auch und beim Spiel im direkten Umfeld.
Okay. Und was sind die Besonderheiten eigentlich, wenn man Mentaltraining im Jugendbereich vergleicht mit dem im Erwachsenenbereich, sage ich jetzt nochmal. Gibt es da Dinge, worauf man dann besonders achten muss?
Im Erwachsenenbereich sind die Spieler schon sehr oft gesettelt. Also die wissen, sie spielen gut. Die fordern auch das mentale Training insofern ein, dass sie auch mit einem drüber diskutieren. Im Jugendbereich ist es sehr oft ein Zuhören, schon ein kurzes Reflektieren, aber da muss man zunächst einmal stärker in die Analyse gehen des Einzelnen. Also die Erwachsenen sind meistens natürlich schon reflektierter, weil sie vielleicht schon Mentaltraining gehabt haben oder weil sie das Spiegelbild von der Mannschaft vorgestellt bekommen. Ich habe aber auch im Erwachsenenbereich Sachen erlebt von Spielern, die vom Trainer einfach nicht aufgestellt werden und nicht verstehen, warum, weil sie aus ihrer Sicht die besseren Spieler sind an der Position. Und da ist man jetzt dann nicht nur Mentalcoach, sondern auch Sparringpartner und sagt, naja, setz dich mal zusammen mit dem Trainer, red mit ihm, wo er glaubt, dass du besser werden könntest, formulier nicht einen Vorwurf Und ein wichtiger Punkt, der mir schon im Jugendbereich immer wieder auffällt, ist diese grundsätzliche Einstellung, wenn man nicht performt, wer ist schuld? Mhm. Also dann ist der Schiedsrichter schuld, dann ist der Mitspieler schuld, dann ist der Trainer schuld, weil er einen falsch einsetzt. Aber das unterscheidet, glaube ich, schon einen guten Spieler letztendlich von einem mittelmäßigen Spieler. Ein guter Spieler denkt sich immer, okay, was kann ich machen? Also wo kann ich mich verbessern? Was war mein Fehler? Das heißt, er arbeitet an sich.
Mhm. Und wie lange braucht das dann eigentlich, bis man da wirklich dann Veränderungen mitbekommt? Wir sagen, der Spieler möchte das von sich selber auch, natürlich. Wie lange braucht das dann ungefähr bis, oder gibt's, oder sagen wir so, gibt es Bereiche, wo man Fortschritte schneller erkennen kann und welche, wo es ein bisschen länger dauert, die Entwicklung?
Ja, also ich habe das Thema Fehlerkultur, möchte ich jetzt einmal kurz stressen. Das ist etwas, was man einem Spieler relativ schnell verständlich machen kann. Also jemand, der, wenn er einen Fehler macht, gleich demoralisiert ist, weniger läuft. Das sind Themen, die man recht gut und zügig in den Griff bekommt. Ich zögere manchmal nur bei Angaben, was Wochen oder Monate betrifft, weil es natürlich von vielen Dingen abhängt. Also wie oft trifft man sich, wie sehr ist er auch bereit von sich aus daran zu arbeiten, weil letztendlich muss ja der Spieler selber das dann auch umsetzen. Und wie hilfreich ist auch die Mannschaft dabei? Weil wenn jemand einen Fehler macht und immer hört vom Umfeld, du Idiot oder Trainer, warum spielt er überhaupt, dann muss man der Mannschaft auch arbeiten.
Auf jeden Fall. Und wenn wir zum Beispiel bei den Fehlern bleiben, wenn man die dann am Platz besser damit umgehen kann, kann man das dann auch irgendwie zum Beispiel aufs Leben abseits des Platzes eigentlich übertragen, sage ich jetzt mal? Also hat man da dann auch weniger Probleme mit Fehlern in der Schule zum Beispiel, beziehungsweise mehr Motivation auch irgendwo?
Ja, auf jeden Fall. Also das Spannende ist ja auch, dass es mentale Begleitung gibt, wenn ein Spitzensportler aufhört mit dem Spitzensport. Weil das ist ja wirklich eine einschneidende Situation für den. Mhm. Der hat sich bisher über den Sport identifiziert und definiert und muss jetzt in andere Bereiche hineingehen. Und für viele ist es wie eine Beerdigung quasi. Mhm. Und was ich sehe, ist jedenfalls, dass Spitzensportler, die in die Wirtschaft hineingehen, die dann andere Jobs machen, sich selbstständig machen, dass die schon wahnsinnig gut sind, weil sie gewinnen möchten, weil sie einen Ehrgeiz haben, weil sie genau arbeiten meistens und weil sie auch sich selbst hinterfragen, wenn etwas nicht so funktioniert und extrem handschlagfähig sind.
Okay, das heißt, man merkt das dann schon auch abseits des Platzes, beziehungsweise dann auch nach der
Karriere. Auf jeden Fall, ja.
Und wenn wir jetzt beim Nachwuchsfußball bleiben, welche Techniken benutzt man da so? Sind das dann eher Gespräche oder irgendwelche Rituale, sage ich jetzt mal, vor Trainings, vor Spielen? Wie läuft das ab?
Die Frage ist dann immer zunächst, was braucht der Spieler? Wenn ich Fokussierungsprobleme habe, also da verbessern kann, dann kann man das mit Fokussierungsübungen machen, eben auch mit Konzentrationsübungen, mit Vorstellungsübungen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, Hypnose wäre schon fast zu weit, aber das ist auch eine Technik, die ich gelernt habe und die ich ab und an anwende, indem man sich ganz einfach Ergebnisse vorstellt oder wie er sich weiterentwickelt. Mhm. Und Gespräche bilden aber da eine wesentliche Basis.
Okay, und glaubst du, dass Mentaltraining grundsätzlich nur von Experten wie zum Beispiel dir durchgeführt werden kann? Oder ist es auch möglich, dass das zum Beispiel ein Trainer vom Verein machen kann? Weil es natürlich auch bei kleineren Vereinen oftmals budgettechnisch nicht möglich ist, einen Mentaltrainer zu haben. Glaubst du, kann das dann auch durch die Trainer bestimmte Übungen eingebaut werden?
Glaube ich schon. Ich meine, die optimale Situation ist natürlich, wenn ich einen eigenen Mentaltrainer habe, weil Spieler manchmal auch ein Thema mit dem Trainer haben und da auch irgendwo hingehen möchten, das auszusprechen. Aber wir haben auch in den Ausbildungen, die ich gemacht habe, Trainer gehabt, die ganz junge Kinder trainieren. Also ich erinnere mich an eine Kollegin, die hat mit 6- bis 8-Jährigen gearbeitet und hat da 30 Kinder gehabt, nicht in Wien. Aber das ist natürlich, sage ich mal, auch für einen Trainer eine Tortur,
ja,
wenn man 30 Kinder hat, die noch nicht ganz fokussiert und aufnahmefähig sind, sondern da macht die eine Gruppe das, die andere das. Nach 2 Minuten vergessen sie wieder, was der Trainer gesagt hat. Aber das ja, also Trainer können das auch. Und ich glaube auch, dass eine Optimalsituation ist, wenn Trainer zumindest sich mit dem Thema Mentaltraining und Motivation gut ausgebildet haben. Und man sieht das ja auch manchmal auf YouTube, Sendungen, wo die Trainer in der Pause oder ein Spieler eine Ansprache hält und die wie verwandelt wieder aus der Kabine rausgehen.
Das heißt, glaubst du, ist es notwendig, dass man bestimmte Schulungen für die Trainer zum Beispiel dann gleich im Sinne von der Trainerausbildung einführt? Oder glaubst du, ist es auch möglich durch zum Beispiel Videos, Lernvideos? Oder kann man das gleich praktisch lernen? Oder wie glaubst du, kann das in diesen kleineren Vereinen, die nicht das Budget haben, etabliert werden?
Ja, also ich denke, es gibt Ausbildungen dazu. Ich glaube, reines Videotraining sehe ich nicht als optimal an, weil man auch Gruppenerfahrungen einfach machen muss. Also wie ist jetzt meine Intervention angekommen bei den anderen? Und das kann man eigentlich nur in einem Kurs mit richtigen Menschen machen. Die Optimalvariante ist, so einen Kurs einfach zu machen. Ich rede jetzt nicht von einem Studium, das 4 Jahre dauert, sondern es gibt da sehr gute Angebote auch von Organisationen, die anerkannt sind, wo man ein Jahr auch nicht jeden Tag hingeht, aber dort hinein investiert, jeweils ein paar Wochenenden.
Okay. Vielen Dank, Bernhard. Vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand das Gespräch sehr interessant und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, das Thema ist ein hochspannendes und eben nicht nur für den Sport, sondern man profitiert durch das mentale Training natürlich auch in der Schule oder in der Arbeit später dann auch.
Vielen Dank.
Gerne.
Ja, das war jetzt Bernhard Krumpel. Und als zweiten Gast habe ich jetzt meinen Trainer Martin Hölzel, der sich jetzt dann gleich selbst vorstellen wird. Servus Martin, freut mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mein Matura-Projekt in Form eines Podcasts zu unterstützen. Magst du dich mal selber ganz kurz vorstellen?
Ja, hallo, bin der Martin eben, ja. Ich kenne dich als Trainer, ja, und darum habe ich jetzt die Ehre, hier zu sein, ja.
Vielen Dank. Magst du mal ganz kurz über deinen sportlichen Werdegang reden? Wie bist du zum Fußball gekommen? Was für Vereine hattest du?
Boah, Fußball selbst spiele ich seit meinem 5., 6. Lebensjahr aktiv im Verein. Eigentlich nie aufgehört zum Fußballspielen. Habe am Land Fußball gespielt in Oberösterreich. Das war dann bis 2. Landesliga, dann Kampfmannschaft. Habe mit 2021 dann angefangen, die ersten Trainererfahrungen zu machen in einer U9, U10. Dann später auch eine U12 noch beim Verein trainiert. Und als ich dann quasi arbeitstechnisch nach Wien gegangen bin, habe ich mal das Trainersein ein bisschen sein lassen und habe in Wien noch ein bisschen in diversen Ligen gekickt. Und aktuell bin ich eben beim SC Pötzensdorf, wo du auch selber jetzt seit ein paar Jahren spielst. Und ja, da bin ich aktuell Trainer bei den Herren und war jetzt davor 2 Jahre auch als Nachwuchstrainer dort tätig.
Ja, und wie bist du dann wieder eigentlich in die Rolle gekommen, dass du wieder beginnst eigentlich Nachwuchsmannschaften zu trainieren? Was hat dich da motiviert?
Ja, motiviert hat mich unsere Jugendleiterin, die Isabel, die du auch kennst, ja, die mich angerufen hat und vor mittlerweile ja fast 2,5 Jahren nach Unterstützung gefragt hat. Und aus dieser Unterstützung ist eigentlich ganz schnell ja, viel, viel mehr geworden und innerhalb kürzester Zeit bin ich dann als Cheftrainer der Nachwuchsmannschaft da gewesen und ja, seitdem mache ich das eigentlich mit, so wie es du kennst, mit Elan und mit viel Einsatz, mit viel Freude. Ja,
absolut. Wie ist so ein typisches Training bei dir aufgebaut?
Also meinst du jetzt rein aus sportlicher Sicht?
Genau, also was denkst du dir, warum planst du ein Training so, wie du es planst? Hat das mehr was mit unserer Leistung dann zum Beispiel im Match davor zu tun? Oder wie planst du das?
Naja, es kommt drauf an. Ich meine, du kennst oder du hast die Situation jetzt, vor allem wenn ich jetzt bei uns im Herrenbereich schaue, wo ja ganz viele junge Spieler auch spielen. Also war jetzt das erste halbe Jahr mal wieder Sinn und Zweck der ganzen Sache, einfach den Spaß wieder reinzubekommen, ja, wieder die Leute zu motivieren, am Sportplatz zu sein. Und mein Credo eigentlich war dann immer, wenn ich selber auch als Spieler gerne eigentlich viel Fußball gespielt habe im Training, und das wollte ich dann eigentlich als Trainer, ja, umsetzen. Viel Ball, viel Spielen, viele Spielformen, ja. Weil im Endeffekt in unseren Bereichen, wo wir tätig sind, haben wir zweimal 90 Minuten in der Woche am Platz. Ja. Das ist für einen DSG-Verein eh sehr, sehr viel. Und die zweimal 90 Minuten wollen wir Fußball spielen. Ja. Nicht irgendwelche Kraftsachen machen, nicht irgendwelche Sprintsachen machen. Ja. Euch reichen eh dann die 4 Minuten Tabata pro Training. Ja. Da verzieht eh immer jeder die Augen. Ja. Und ja, das ist eigentlich das, was mich halt denkt, wie ein Training aufbaut. Sein sollte in dem Bereich, wo wir tätig sind.
Magst du noch mal ganz kurz erklären für die Hörer, die es nicht wissen, was eigentlich dieses DSG-Format ist, was du damit gemeint hast, ein DSG-Verein?
Also der DSG ist ja im Endeffekt nur ein anderer Verband, nehmen Wiener Fußballverband, der organisiert wird von der Diözesensportgemeinschaft, also von der Kirche. Und der große Vorteil an diesem Verband ist es, dass du keine Nachwuchsmannschaften brauchst und dich eigentlich so unter dem Motto 11 Freunde müsste sein, dich anmelden kannst. Ja. Die Praxis zeigt, man braucht mehr wie 11 Leute, ja, um über eine Saison zu kommen. Also wir sind aktuell 45 für zwei Mannschaften. Das geht sich ganz schön aus. Das Besondere an unserem Verein ist jetzt noch, wenn ich das gleich erwähnen darf, ist, dass wir, obwohl wir eigentlich nur mit Reserve und Kampfmannschaft spielen, müssten im Herrenbereich wir einen ganzen Nachwuchs haben, was ziemlich cool ist. Also unser Verein ist sehr, sehr groß für einen DSG-Verein, sag ich mal. Ja.
Verbindest du irgendwas mit dem Begriff Mentaltraining? Irgendwie ist dir das in deiner Fußballkarriere bis jetzt als Trainer oder auch als Spieler irgendwie mal untergekommen?
Ja, Mentaltraining war, glaube ich, lange Zeit, auch in der Zeit, wo vielleicht ich auch noch jünger war, was eigentlich, ja, ich will nicht sagen ein Tabuthema, aber es ist nicht darüber gesprochen worden, weil es halt früher ganz sicher für Schwäche gestanden ist. Ja. Also Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben, sind einmal schnell als schwach abgestempelt worden. Mittlerweile weiß man ja, dass es sehr wohl sehr, sehr sinnvoll ist. Ja. Wenn man dann drüber nachdenkt, hat jeder auch in seiner Karriere, Spielerkarriere, Trainerkarriere, Momente gehabt, wo man sich dachte, boah, da war ich irrsinnig nervös. Ja. Also ich weiß noch, wie ich einmal 16 Jahre war und wir damals gegen die Vorwärts Steyr gespielt haben. Da haben wir das erste Mal, habe ich vor 2.300 Leuten gespielt und ich konnte nicht mal ordentlich gerade auslaufen, ja, geschweige denn einen Pass spielen oder irgendwas, wo mich dann der Trainer in der Halbzeit mit den Worten rausgenommen hat, Martin, ich glaube, wir lassen das heute. Und ich war heilfroh, das hinter mich gebracht zu haben. Der Unterschied halt in unserem Bereich ist, wie oft spielt man vor 2.300 Leuten, das ist mir danach nie wieder passiert. Und bei Spielen, wo halt weniger Leute zugeschaut haben, ist mir das in der Hinsicht nie passiert. Und im Jugendbereich als Trainer habe ich für mich keine Drucksituationen irgendwie erlebt, weil in diesen Bereichen das einfach alles Spaß machen soll. Ja. Und das darf man auch an den Kindern, muss man das auch so vermitteln. Ja. In dem Bereich macht Fußball Spaß, bis in unserem Bereich sollte Fußball Spaß machen.
Ja. Ja, absolut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an das Match letzte Woche denkt, was wir hatten, für die Hörer nochmal, wir haben das Topspiel gehabt, wir waren Erster ungeschlagen noch und haben gegen den Tabellenzweiten gespielt. Da war natürlich schon auch Druck für die Spieler da, kann ich aus meiner Sicht sagen, beziehungsweise natürlich auch ein bisschen Nervosität. Und ich glaube eigentlich, ich habe schon ein bisschen mit der Antwort, die du mir jetzt gesagt hast, ein bisschen gerechnet, weil als ich dich gefragt habe, ob wir das zusammen machen wollen, hast du mir auch schon gesagt, eigentlich kennst du dich gar nicht so mit dem Thema aus. Ich glaube aber eigentlich, dass du es mehr einbaust, als du eigentlich selber weißt. Du bezeichnest es nur nicht als Mentaltraining, weil Mentaltraining ja eigentlich eingesetzt wird, um in Drucksituationen selbstbewusster zu spielen und die Konzentration hochzuhalten. Und das machen wir eigentlich auch dahingehend, dass wir immer wieder Übungen wiederholen, immer wieder die gleichen Spielszenarien machen. Du redest sehr viel mit uns, du führst Einzelgespräche und das zählt ja eigentlich auch schon alles irgendwo zum Mentaltraining dazu, weil es ja gar nicht immer nur dieses Große sein muss, wo man sagt, dass ein wirklicher Mentaltrainer in Profivereinen irgendwelche speziellen Techniken oder Übungen anwendet, sondern das sind ja eigentlich auch schon diese Basics. Wir machen immer wieder die gleichen Übungen und damit wir einfach wissen, wie wir dann in diesen Drucksituationen im Spiel umgehen, das gehört ja eigentlich auch schon alles zum Mentaltraining dazu. Deswegen fand ich das ganz lustig, dass du jetzt so gesagt hast, ja, eigentlich weißt du gar nicht so viel darüber, obwohl du es, glaube ich, unterbewusst eigentlich einbaust, es nur nicht ganz als Mentaltraining ansiehst, sage ich jetzt mal.
Ja, also es weiß ganz viel. Ganz kurz zum ersten Punkt, zum Match, was wir gehabt haben am Wochenende, das 1-1. Da hat man schon gemerkt, dass viele junge Spieler sehr nervös waren. Spannenderweise, wenn du sagst, du warst nervös, dir hätte ich es nicht angemerkt. Es hat andere Spieler gegeben, denen hat man ins Gesicht geschaut, da hat jeder einzelne Muskel im Gesicht gezittert. Ja. Warum auch immer, ja. Da muss man sich dann vielleicht dann als Trainer hinterfragen, was hätte man vorher anders machen können. Ich habe auch über das nachgedacht, was du jetzt gerade gesagt hast, wie du mir das Thema zum Podcast verraten hast. Mache ich schon Dinge, die vielleicht als Mentaltraining gelten oder halt, ja, wie zum Beispiel, man sagt, man wiederholt Dinge, man setzt sich Ziele. Ich glaube, das sind Punkte, die eventuell einen guten Trainer oder jemanden, der sich dafür engagiert, ja, dann trotzdem auch ausmachen, ja, dass man die Leute da abholt, wie sie sind. Ob das jetzt Mentaltraining ist oder nicht, das weiß ich eben nicht, weil ich mich mit dem einfach nie genauer beschäftigt habe. Da wäre es immer mal interessant, vielleicht sich mal anzuhören, ja, von jemandem, der Mentaltrainer ist, der dann sagt, den Punkt und den Punkt, das ist schon Mentaltraining und man dann vielleicht für sich abhaken könnte, das mache ich schon, das wäre noch gut zu machen. Also in der Hinsicht, ja, habe ich mir wirklich viele Gedanken in letzter Zeit dann trotzdem gemacht, obwohl du gesagt hast, ich soll es nicht machen, aber das passiert ja dann automatisch.
Ja, ja, ich glaube, das kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, was die Ziele der Mannschaft sind. Bei uns ist ja dieses Jahr ganz klar das Ziel, dass wir aufsteigen wollen.
Wurde so formuliert von der Mannschaft. Ja. Also das haben wir ja extra vorher gemacht am Trainingslager. Wo will die Mannschaft hin? Augenscheinlich nach oben, ja? Damit wisst ihr ja, wo der Weg hingehen soll.
Ja? Ja.
Macht meine Arbeit leichter.
Vor allem, ich glaube dann halt eben auch, wenn die ganze Mannschaft weiß, was das Ziel ist, dass natürlich in solchen Spielen dann auch irgendwo Druck da ist, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht jedem ansieht, weil solche Spiele natürlich dann am Ende auch irgendwo entscheidend sind, um dann wirklich Meister zu werden, beziehungsweise aufzusteigen. Das ist ja dann irgendwo auch das Ziel, dass man solche Spiele dann gewinnt.
Absolut, ja, solche Spiele will man dann gewinnen. Man arbeitet auf solche Spiele auch hin. Ja. Also diese Drucksituationen kommen ja dann eh von selbst, sage ich mal. Ja. Und da muss man halt damit lernen, je öfter wahrscheinlich man in so eine Situation kommt, weil ich habe euch ja erzählt, dass ich vorher darüber nachgedacht habe, wie oft war ich in so einer Spitzenspielsituation in meiner Karriere als Spieler. Spitzenspiel davon reden kann, wenn man im Amateurbereich tätig ist, aber es macht trotzdem mit jemandem was, wenn man Erster gegen Zweiter, Erster gegen Dritter spielt. Und bei mir waren es auch vielleicht 5-6 Mal, ja, dass du wirklich, ja, auch wenn du über einen längeren Zeitraum Erstplatzierter bist, spielst du ja nur vielleicht 1-2 Mal gegen einen zweiten, dritten. Ja. Die anderen Spiele, klar, ja, spielst du halt gegen einen 7., 8. Ja. Das ist ja dann vielleicht eine andere Situation von Druck heute, nicht heute oder unter der Aussage, heute können wir nur verlieren, ja, weil wir ja klarer Favorit sind. Das war ja jetzt am Wochenende nicht so gegeben.
Ja, ja. Und wenn wir jetzt gleich bei dem Spiel bleiben, vor so einem Spiel, ich meine, ich weiß es, aber vielleicht, dass du es den Hörer und Hörerinnen nochmal kurz erklärst. Wie bereitest du die Mannschaft darauf dann vor? Machst du da irgendwelche speziellen Ansprachen, Einzelgespräche? Baust du im Training nochmal was Spezielles ein? Motivierst du sie?
Naja, vielleicht bei dem Spiel. Also man möge mich jetzt im DSG-Bereich für verrückt halten, aber du weißt es ja. Wir haben sich, mein Co-Trainer und ich, wir haben sich den Gegner vorher angeschaut, ja, also um dann festzustellen, und das, glaube ich, haben wir auch versucht, der Mannschaft dann die Woche zu vermitteln in den zwei Einheiten, die wir haben, die sind nicht besser als wir. Ja, das war so mal so der erste Punkt, um euch abzuholen, ja, ob das jetzt angekommen ist oder nicht, bei den einzelnen Spielern weiß ich nicht. Spätestens nach 5 Minuten im Match, glaube ich, hat jeder gemerkt, der Trainer ist doch nicht so deppert, ja, der hat recht gehabt. Weil wir haben das Spiel ja trotz allem, auch wenn es 1-1 ausgegangen ist, über 90 Minuten dann ja für mich, also beherrscht, dominiert will ich nicht sagen, aber wir waren einfach spielbestimmend. Und darum glaube ich, dass es am Ende des Tages gar nicht so schlecht war in der Vorbereitung. Ja, auch wenn natürlich ein bisschen Anspannung muss da sein. Die Anspannung muss nicht nur bei Erster gegen Zweiter da sein, die muss auch bei Erster gegen Achter oder bei jedem anderen Spiel da sein. Das ist ja trotz auch allem das, was es ein bisschen ausmacht, finde ich. Der Wettbewerb am Wochenende in unserem Bereich.
Ja. Absolut, ja. Und was ich von Spielerseite auch ein bisschen merke, ist auch einfach, wenn man in die Kabine kommt, sich umzieht, es ist schon, alle sind ein bisschen mehr im Fokus. Die Laune ist nicht so gut, sage ich jetzt mal, wie sonst. Ich meine, natürlich, wir lachen und so, keine Frage. Aber ich glaube,
stimmt, Entschuldigung, dass ich da ins Wort falle, aber ihr seid ja alle da gesessen wie aufgefädelt. Und ja. Keiner hat ein Wort gesagt. Ich habe mir gedacht, was ist denn heute los? Ich meine, es gibt ja nichts Geileres. Erster gegen Zweiter, 19 Uhr. Wir haben noch unseren Vereinstag gehabt an dem Tag mit eigener Punschhütte. Ja, also es wäre eigentlich ja alles angerichtet gewesen, um nicht nervös zu sein.
Klar. Ich finde trotzdem, dass man in dem Spiel gemerkt hat, dass wir nicht ganz so das Selbstvertrauen hatten, wie wir es halt gegen andere Gegner hatten. Wir haben sehr viel Dinge gemacht, die wir sonst einfach anders gemacht hätten. Wie viel, glaubst du, macht da der Kopf dann trotzdem aus in solchen Spielen?
Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die von Person zu Person, glaube ich, unterschiedlich ist. Ja? Also es gibt sicher viele, die sind völlig gehemmt. Ja? Also das hast du auch gesehen, weil wir haben ja in der zweiten Halbzeit relativ bald gewechselt. Da bin ich bis heute der Meinung, das ist ein Wechsel gewesen, weil einfach auch der Kopf zugemacht hat. Ja? Und bei anderen ist dann auch so gewesen, wo die ersten 10 Minuten sehr nervös waren und dann einfach immer lockerer geworden sind, weil sie gesehen haben, eben die sind nicht besser. Ja, aber ich glaube schon, wenn man da sich, wahrscheinlich auch in dem Alter, das habe ich wahrscheinlich auch genauso gemacht, das ist die Geschichte von vorher, wo ich gesagt habe, mit 16, 17 Jahren vor 1200 Leuten, man steigert sich in was rein, wo man nicht mehr rauskommt. Ja. Ja. Und da ist halt dann die Frage, hilft da dann, jetzt wenn wir beim Thema sind, Mentaltraining, ja, kommt drauf an, wie oft man wahrscheinlich in diese Situation kommt. Ja, also bei mir wäre es in dem Fall damals sinnlos gewesen, weil ich nie wieder in diese Situation gekommen bin, ja, dass ich da raus muss, weil ich habe einmal vor 1300 Leuten gespielt. Ja. Wie oft werden wir jetzt noch in diese Situation kommen, dass wir Erster gegen Zweiter spielen? Vielleicht, wenn es gut läuft, noch ein-, zweimal diese Saison. Ja.
Ja.
Da ist die Frage, ob man dann davor vielleicht ein bisschen damit arbeiten kann.
Ja. Ja, und ist natürlich diese Saison jetzt bisschen schwer anzusprechen, weil wir bis jetzt natürlich eine sehr, sehr gute Saison spielen mit einem Unentschieden und keiner Niederlage. Arbeitest du trotzdem dann, wenn wir dann eine Niederlage haben, wie zum Beispiel letztes Jahr, ist es natürlich einige Male auch passiert, arbeitest du dann im Training irgendwie nochmal speziell an bestimmten Dingen, beziehungsweise auch führst du nochmal Gespräche mit den Spielern? Machst du da irgendwas anders als wie jetzt zum Beispiel, wo wir sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind?
Also rückblickend jetzt einmal auf die letzte Saison, wie zuerst erwähnt, war eben der erste Punkt, einfach wieder Spaß reinzubekommen in die Mannschaft, wieder schauen, dass die Trainingsbeteiligung steigt, dass die Motivation wieder steigt. Und da habe ich mir einfach auch bewusst vorgenommen, nicht irgendwie etwas zu verändern, egal ob es jetzt gut oder schlecht läuft. Ja? Also matchstark bezogen, ja, ob es da jetzt gut oder schlecht läuft. In den Jugendbereichen, also wie ich da vor Ewigkeiten, 16, 17 Jahren Nachwuchstrainer war, auch in einer U9, U10, U11, U12 habe ich wegen denen das Training nicht geändert, ja, weil es da primär um Spaß geht. Ja? Ich bin noch in einer Zeit Trainer gewesen, wo es noch für alles Tabellen gab, das ist ja jetzt eh abgeschafft worden, glaube ich, bis zu U12 gibt es ja auch nicht einmal Tabellen, um da die Drucksituation für die Kinder rauszunehmen. Und in der U16, U17 jetzt die letzten 2 Jahre, wo ich Trainer war, haben wir schon dann geschaut, Fehler vom Wochenende unter der Woche dann vielleicht ein bisschen anzusprechen, ein bisschen auszumerzen mit gewissen Übungen. Das war schon dann auch immer Teil der Trainingsvorbereitung und eben schon auch 4-Augen-Gespräche, glaube ich. Das ist das, was ich einfach am liebsten mache, dass ich mal mit den Leuten unter 4 Augen Zeit nehme, mit denen rede und ihnen sage, schau, dass du das beim nächsten Mal anders machst, versuch's mal so aber halt immer ohne die Leute da quasi ja, unter Druck zu setzen. Ne?
Ja, also auch viele Gespräche einfach zu zweit dann auch geführt, wo ich ja auch sagen kann, wir reden relativ viel vor und nach den Matches zusammen, was ich auch sehr, sehr cool finde, weil man natürlich dann immer Feedback bekommt, was man anders machen soll, beziehungsweise was man gut gemacht hat. Und ich glaube, das ist ja auch bei sehr, sehr vielen Spielern so, dass sie das dann sehr, sehr positiv aufnehmen. Und weil du jetzt immer sagst, im Jugendbereich war das alles so und so. Wir sind ja jetzt zwar eine Kampfmannschaft, haben aber trotzdem natürlich sehr, sehr viele Spieler, die eigentlich noch immer in der Jugend spielen könnten. Wie hältst du besonders die eigentlich immer motiviert, dass sie immer weitermachen? Glaubst du, ist das einerseits eher, dass wir halt gerade sehr, sehr viel Erfolg haben oder generell der Spaß am Fußball, das Mannschaftsgefühl? Was glaubst du, sind da so die ausschlaggebenden Punkte?
Ganz schwierig. Das wäre eigentlich einmal ganz spannend von eurer Seite zu hören, weil ich ja meine Art von der U17, U16 bis jetzt ja eigentlich nicht umgestellt habe und jetzt ja trotzdem einfach mehr Leute wieder da sind, ja, regelmäßig vor allem da sind, also die Konsequenz, die jetzt alle an den Tag legt, ja, ist also verblüffend, ja, also beim SC Pötzensdorf, also für alle, die das jetzt hören, die sollten wissen, Mitte Oktober ist die Trainingsbeteiligung normalerweise auf 4 bis 8 Leute eingebrochen. Es war dann eher so, dass man gesagt hat, ja, machen wir halt kurz was und gehen dann in die Kantine. Und von dem sind wir halt aktuell irrsinnig weit entfernt. Wir haben eine Trainingsbeteiligung von 30 plus, haben am Wochenende 35 Zusagen. Und ja, ich weiß nicht, was jetzt anders ist. Ja, also ich kann es da wirklich schwer sagen. Ja, ich habe mich versucht, nicht zu verstellen, zu sein, wie ich halt immer bin. Und das wäre vielleicht einmal fürs nächste Trainingslager eine Frage, aber im Endeffekt, solange es funktioniert, will ich es gar nicht zu sehr hinterfragen und mir darüber Gedanken machen, weil ja, ich glaube, da macht man wahrscheinlich mehr kaputt, als wie dass man es ja noch besser macht oder so.
Ja, ich glaube, ich kann vor allem auch aus meiner Sicht sagen, für mich kommt es auch irgendwie so, dass wenn du natürlich Erfolg hast und gut spielst, dass natürlich mehr Spaß am Fußball da ist und dadurch auch irgendwie dieses Mannschaftsgefühl mehr da ist. Also ich glaube, dass das auch irgendwie ein bisschen alles zusammenhängt, weil oft war es ja auch die letzten Jahre so, dass wir schlecht auf jeden Fall, dass jetzt in die Saison gestartet sind. Und dann hat man natürlich auch irgendwo nicht den Spaß, wenn man häufiger verliert und einfach nicht so spielt, wie man es sich eigentlich erhofft bzw. erwartet.
Ja, aber da sind wir wieder bei der Sache, ich meine, je mehr man auch in der Vorbereitung und etc. dann mitzieht und zusammenhält, desto erfolgreicher ist man halt unter der Saison. Und das ist schon was sich ja im Vorhinein schon geändert hat, jetzt bei uns, Gott sei Dank. Ja. Und da hat noch niemand gewusst, läuft das heuer oder läuft das heuer nicht. Ja. Jeder hat sich natürlich gewünscht. Ja. Das Ziel war klar definiert. Die Vorbereitungsspiele waren ja trotz allem nicht so prickelnd, sage ich mal. Ja. Ja. Und plötzlich hat es halt einen Schalter umgelegt und aktuell läuft es ganz, ganz gut. Ja.
Absolut. Und was ich jetzt aus dem Gespräch raushören konnte, du glaubst schon, beziehungsweise für dich wäre es auch schon interessant eigentlich, was Mentaltraining so ausmachen könnte noch, oder?
Ja, nicht, was es ausmachen könnte, davon bin ich ja trotzdem auch überzeugt, dass es natürlich leistungssteigernd sein kann, wenn man natürlich abschaltet, ja, oder besser abschalten kann. Wäre vielleicht ganz spannend gewesen. Also ich bin ja auch im Beruf Lehrer, ja, ich weiß, was Drucksituationen, Prüfungssituationen mit Kindern machen und wo was da helfen kann natürlich, dass sie da ein bisschen stressfreier arbeiten können und Prüfungssituationen auch vor allem besser meistern können. Ich glaube schon, dass es für einzelne Spieler sehr, sehr hilfreich sein kann. Ja. Die Frage ist halt nur, wie ist es im Amateurbereich umsetzbar? Da wäre es halt spannend, was kann ich persönlich vielleicht noch machen, dass man sich als Trainer da fortbildet. Aber dass ich unter der Woche jetzt vielleicht eine Stunde Mentaltraining einbaue, ja, kann ich mir in unserem Bereich sehr, sehr schwer vorstellen.
Ja, aber das heißt, du wärst auch grundsätzlich schon offen dafür, selber dir Wissen anzueignen durch Kurse, die du dann vielleicht mal besuchst, um einfache Techniken zu lernen, die du vielleicht auch ins Training relativ einfach einbauen kannst?
Ja, für mich wäre es eigentlich spannend zu wissen, ja, prinzipiell ja, wäre es interessant und für mich wäre es spannend zu machen, was davon mache ich schon? Also eben ja, unbewusst, was wir eben zuerst schon geredet haben, das wäre eigentlich ganz eine spannende Geschichte. Ja.
Ich glaube, wir könnten jetzt zwar noch Stunden weiterreden. Ich bin dir aber sehr dankbar dafür, dass du hier warst, dass du dir Zeit genommen hast dafür. Und ich hoffe, wir können die Saison so beenden, wie wir sie jetzt angefangen haben und so weitermachen. Und vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung. Danke fürs Vertrauen, dass du da mich nach meiner Expertise befragst. Und natürlich hoffe ich auch, dass bei uns genauso erfolgreich weitergeht.
Danke. So, wir sind jetzt am Ende des Sportwoche-Podcasts und damit meines ABA-Projekts angelangt. Mir hat es sehr Spaß gemacht und ich hoffe, auch ihr fandet die Folge spannend und interessant. Ich sage großen Dank an euch fürs Reinhören und Christian für das gemeinsame Produzieren und Coachen. Ein Tschüss sagt Johannes Rieder. This is a sleep podcast.